Bom dia, senhores deputados, senhor embaixador. Temos tradução simultânea. Português, alemão e alemão-português. Eu, enfim, prevalecendo-me dos conhecimentos de alemão, peço aqui só licença aos meus colegas para dar as boas-vindas em alemão. So, willkommen im portugiesischen Parlament. Ich bin der Vorsitzende des Ausschusses für europäische Angelegenheiten. Sou Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e estamos perante uma delegação de deputados da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Economia, que eu passo a apresentar. A senhora deputada Maria Paula Cardoso, da Comissão de Economia da Assembleia da República. O senhor deputado Vitorino Canas, coordenador do Partido Socialista na Comissão de Assuntos Europeus, a senhora deputada Ana Catarina Mendes, vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o senhor deputado João Serpa Oliva, vice-presidente também da Comissão de Assuntos Europeus, o senhor deputado José Manuel Rodrigues, coordenador do CDS-PP na Comissão de Assuntos Europeus, o senhor deputado Carlos São Martinho, do PSD, na Comissão de Assuntos Europeus. A Comissão acompanha o processo de construção europeia e a participação de Portugal nesse processo. Também acompanha as relações bilaterais com países, com Estados-membros da União Europeia. Nesse contexto, temos tido alguns contactos também com deputados, quer do Bundestag, quer de outros parlamentos nacionais de outros Estados-membros, e é com gosto também que recebemos aqui uma delegação de um Parlamento do Land Renânia-Palatinato, Rheinland-Pfalz. Este é um mês, tem-se dito, importante, talvez até decisivo, em algumas questões centrais, sobretudo da zona euro e para o futuro da União Europeia. Há vários acontecimentos que poderão ser bastante relevantes. Nós, enfim, penso que posso exprimir a posição dos deputados portugueses aqui presentes, no sentido de que damos as boas-vindas a esta delegação do Parlamento Estadual de Rheinland-Pfalz e temos todo o gosto em, enfim, nesta troca de informações e em responder às questões e, enfim, nas conversações que se seguirão. E, portanto, eu, sem mais, passaria a palavra ao Presidente Thomas Weiner e, seguidamente, depois abriríamos, se houver interesse nisso, o debate. Vielen Dank. Muito obrigado.
Herzlichen Dank, Herr Mota-Pinto, für die warme Begrüßung. Wir fühlen uns wohl in diesen Räumen Ihres Parlaments, in dieser Bibliothek und bedanken uns ganz herzlich für den Gesprächstermin. Ich darf unsere Gruppe, unser Komitee, unseren Ausschuss für Europafragen und eine Welt kurz vorstellen. Rheinland-Pfalz hat rund 4 Millionen Einwohner und liegt im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland mit Grenzen zu Luxemburg und Frankreich und ein Stück, glaube ich, noch südliches Belgien. Und wir sind also von daher schon in Grenznähe immer sehr europaoffen und sehr europaorientiert. Wir haben Portugal als unser Gesprächsziel ausgewählt. Etwa alle 2-2,5 Jahre können wir einmal auch einen Auslandsbesuch machen. Wir haben ganz gezielt Portugal ausgewählt, um zu würdigen und anzuerkennen die großen Bemühungen, die sie leisten, um die Bedingungen zu erfüllen für Stabilität und dann auch wieder Wachstum und haben also eine ganze Reihe von diesbezüglichen Gesprächen bereits absolviert. Ich darf unsere Gruppe kurz namentlich vorstellen und gehe der Einfachheit halber reihum. Also nicht vom Rang her. Kollege Seekatz, Mitglied des Ausschusses, Herr Dr. Bieler. Er ist der Vertreter unseres Landes in Berlin und Brüssel und dort der ständige Geschäftsführer. Die Ministerin ist auch da, Frau Margit Konrad. Sie ist also für Europaangelegenheiten die zuständige Ministerin der Landesregierung. Frau Kollegin Ebli, der Herr Glöckner, die Frau Demuth, der Herr Klein, der Herr Wichmann, unseren Botschafter kennen Sie, die Vizepräsidentin des Landtags, Frau Hannelore Klamm, Frau Ministerin Konrad habe ich Ihnen schon vorgestellt, dann die Frau Nabinger und den Herrn Geis und den Herrn Pörksen, den Herrn Noss und die Frau Meurer. Wir haben auch ein bisschen ein kulturelles Programm in den nächsten Tagen und deshalb der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur ist, der Herr Geis, also auch bei uns dabei. Ja, da wir dankenswerterweise eine Simultanübersetzung haben, können wir heute an dieser Stunde das doppelte Programm schaffen, als wenn wir eine Übersetzungspause jeweils einlegen müssen. Und ich gebe das Wort zurück an Sie als Gesprächsleiter. Dankeschön.
Muito obrigado. Eu gostava só de frisar que para nós, o interesse também nas posições dos responsáveis políticos alemães, a nível federal, mas também a nível estadual, é neste momento, e penso que não só para Portugal, também para outros Estados-membros, particularmente importante, devido à posição que no atual momento político europeu e para a solução de algumas questões que provocam tensões, sobretudo dentro da zona euro, as posições da Alemanha, realmente devido à importância que essas posições assumem. E de outros Estados também, mas no caso, como o maior Estado, sem dúvida, como o maior país, sem dúvida, da Alemanha. Queria, portanto, também nesse sentido agradecer o interesse, realmente confirmar que Portugal, como saberão, está a aplicar um programa de ajustamento no quadro da assistência financeira que recebeu e obteve aprovação anteontem da quarta revisão do programa de assistência financeira. Tem tido sempre uma aprovação das condições da execução, enfim, do que tem levado a cabo com, eu diria, quase com distinção, tem permitido sempre passar à frente, portanto, tem executado sempre esse memorando, e portanto nós pensamos que isso também deve ser considerado pelos nossos parceiros, um pouco aquela, nós vemos a nossa situação, enfim, como um pouco tendo sido atingidos por um choque, tem alguma coisa de assimétrico, enquanto um país cuja economia estava mais vulnerável, talvez menos preparada no quadro da zona euro, mas pensamos que reagimos a essa situação, reagimos de forma diferente de outros países, e pensamos que, portanto, iremos a prazo recuperar também a via do crescimento. Isto é, digamos, o que eu estou a dizer é, digamos, a posição oficial e a posição que também eu partilho. Nesse sentido, gostava de também agradecer o interesse pela informação sobre a situação portuguesa. Dizer que estou disponível para responder a questões. Eu não sei, eu penso que no Rheinland-Pfalz existem também comunidades portuguesas, já agora, enfim, gostava de saber isso. Penso que é um dos estados onde existiu, digamos, alguma imigração e, portanto, ainda hoje, penso que ainda hoje há comunidades portuguesas. Também já agora aproveito para perguntar, gostava de saber qual é, digamos, a presença e o nível de integração dessas comunidades, embora isso. Mas eu, antes de devolver a palavra, eu perguntaria se algum meu colega pretende usar a palavra, porque abriria o debate, começando por passar a palavra à representante da Comissão da Economia, senhora deputada Paula Cardoso.
Muito bom dia. Queria agradecer a vossa presença e a vossa visita e as palavras que nos foram dirigidas. Eu sou a representante da Comissão de Economia e Obras Públicas do Parlamento Português e sou do Partido Social Democrata. E queria agradecer de forma mais clara a expressão que nos foi dirigida sobre o desempenho que Portugal está a ter nas políticas de ajustamento e de correção da nossa economia, e queria frisar que efetivamente Portugal está a fazer um enorme esforço a nível das políticas económicas para se poder reabilitar, que temos que agradecer de facto também o esforço e o empenho e a colaboração de todos os Estados-membros no sentido de nós conseguirmos atingir esse objetivo, mas temos acima de tudo que agradecer ao povo português a serenidade e a grande lição de tenacidade e de perseverança e de resiliência que acabou por dar numa crise tão difícil que nós estamos a atravessar e em que lhes foram exigidos sacrifícios e cortes bastante complicados, principalmente para a nossa classe média, e que quero aqui deixar uma palavra de apreço também nesse aspecto, porque contrariamente àquilo que outros países têm sofrido, nós de facto somos um país mais sereno, mais pacífico e de facto com uma maior capacidade de sofrimento. Queria também deixar aqui um pedido de opinião vossa, dos vossos sentimentos, as vossas reflexões sobre o que é esta crise poderá trazer de alterações a nível da construção europeia, do seu futuro, daquilo que hoje se diz que a Europa, no fundo, sofre uma crise, entre aspas, de generosidade, uma crise em que, para implementar os seus valores pelos direitos humanos, pela igualdade, pela uma distribuição equitativa das suas riquezas, pela enorme capacidade que o europeu tem de perceber e de ter uma grande vocação para o Estado Social, que acabou por não conseguir ter um equilíbrio entre a riqueza que gera e o que distribui, e que daí que poderemos ter que repensar, de facto, a construção europeia como uma unidade não só política, mas uma unidade económica, uma unidade fiscal e uma unidade governativa, entre aspas. Gostaria de saber se o vosso Parlamento já fez essa reflexão, qual é o sentido do vosso pensamento, e pronto, e deixar-vos mais uma vez as boas-vindas e estar disponível para as perguntas que entenderem pertinentes fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu penso que seria a altura de devolver a palavra. Teremos depois outras intervenções de outros deputados portugueses, mas para já penso que seria a altura de dar a palavra para eventual resposta ou comentários.
Ja, danke schön. Es ist wie im Fußball, wenn wir eine Auslandsreise machen, dann setzt sich unser Team aus Spielern verschiedener Vereine, sage ich jetzt mal, zusammen. So ist auch unsere Delegation aus drei Parteien zusammengesetzt, die Dinge, gerade wenn es um Sparpakete geht, um Fiskalpakt, zum Teil aus leicht unterschiedlichen Blickwinkeln sieht. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Landesregierung, die gestützt wird von der Partei der Grünen und der stärksten Partei, der SPD. Und die CDU ist knapp dahinter in der Opposition. Ich selbst gehöre der CDU an, also in Rheinland-Pfalz der Opposition, in Berlin der Regierungspartei. Frau Staatsministerin Konrad vertritt sozusagen die Landesregierung, SPD geführt, im Bundesrat und wirkt über diese Gesetzgebung dort im Bundesrat dann auch mit auf die Bundespolitik ein. Sie wird als nächstes dann das Wort erhalten. Wir haben großen Respekt, Herr Mota-Pindor, Frau Cardoso, vor den Leistungen, die wir in den letzten zwei Tagen auch näher kennengelernt haben, den Anstrengungen, die Ihr Land unternimmt und auch vor der Ruhe der Bevölkerung. Sie haben völlig recht. Das ist ungewöhnlich, dass ein so großer Anteil der Bevölkerung bei den letzten Wahlen diese Maßnahmen mitträgt, aber auch, dass ein sozialer Friede gewahrt werden kann. Wir sehen das Gegenbeispiel in Griechenland mit Streiks, mit Unruhen. Die Märkte, gerade die Finanzmärkte, reagieren auf diesen strikten Sparkurs entsprechend positiv. Und das ist gerade für ein relativ kleines Land sehr wichtig, denn ein kleines Land kann leichter Ziel von Spekulanten werden. Und deshalb sind Signale, die aus Portugal gesendet werden, aus der Innenpolitik mit diesem sozialen Friede besonders wichtig, um auch Ruhe in die Märkte und wieder Vertrauen in das Land zu geben. Und da sind Sie auf einem sehr guten Weg. So, jetzt Frau Staatsministerin Konrad, Sie hatten sich gemeldet. Bitte schön.
Ja, meine Herren Präsidentin, Frau Abgeordnete, werte Kollegen des Parlaments, wenn ich einige Ihrer Fragen vielleicht beantworten darf, die Sie auch gestellt haben. Erstens, es gibt hervorragende Beziehungen zu Portugal und unserem Land, auch wirtschaftliche Beziehungen. Zwar sind die Portugiesen nicht die stärkste Gruppe bei uns, aber es gibt sie. Sie machen sich auch bemerkbar, aber es gibt sehr viele Kooperationen auf der Ebene der Hochschulen und es gibt auch Partnerschaften und eine steht im Mittelpunkt auch dieser Reise und das ist die Städtepartnerschaft Kaiserslautern-Guimarães. Und Guimarães ist die europäische Kulturhauptstadt und insofern sind wir natürlich auch stolz, diese Stadt besuchen zu können. Also das wird auch, glaube ich, sehr gepflegt und auch sehr geschätzt. Ich will das auch nachdrücklich betonen, was der Vorsitzende gesagt hat, dass wir sehr genau natürlich beobachten, wie geht es den Menschen bewusst in Portugal, in Spanien, in Griechenland, in Italien, in Irland, weil sie es sind, die natürlich jetzt diese Krise bewältigen müssen. Und ich bin auch dankbar, dass sie dies so ebenso deutlich hervorgehoben haben. Es gibt in Deutschland eine große Tradition zwischen den großen Parteien, man kann auch die Grünen einschließen, die Ja sagen zu einer europäischen Gemeinschaft und eigentlich auch Ja sagen zu dem Thema Solidarität, welche jetzt notwendiger denn je ist. Sodass Sie auch davon ausgehen können, wie in der Vergangenheit, dass die Konzepte, die durch das nationale Parlament zu ratifizieren oder zu bestätigen sind, eine breite Mehrheit finden werden. Dennoch werden Sie zurzeit mit etwas Kopfschütteln auf Deutschland schauen. Warum haben wir nicht wie Portugal den Fiskalpakt und den ESM schon ratifiziert, wo doch unsere Bundeskanzlerin ganz vorne steht? Wir müssen das immer wieder erklären und bitte auch bei Ihnen um Verständnis, damit es nicht zu einer Missinterpretation kommt in diesem Zusammenhang. Haben Sie ein Problem? Ich stoppe gerade. Ja, geht's. Also, es gibt, damit es nicht zu einer Fehlinterpretation kommt, wir müssen die Diskussion in Deutschland sehr intensiv führen zwischen Bundesregierung, zwischen den Ländern und mit den Ländern zusammen mit den Kommunen, weil wir zur Ratifikation des Fiskalpaktes eine Zweidrittelmehrheit brauchen, sowohl im Deutschen Bundestag, also in Ihrem Partnerparlament, wie aber auch in der zweiten Kammer, der Länderkammer. Deswegen ist es gar nicht möglich, dass dies eine rein parteipolitische Entscheidung wird, die die Kanzlerin alleine entscheiden kann oder die sie tragenden Parteien, sondern es muss in dieser Frage eine Zusammenarbeit eng geben mit den Oppositionsparteien, sonst ist eine Zweidrittelmehrheit nicht möglich. Diese Gespräche werden zurzeit geführt. Auf der Makroebene der Bundesrepublik gibt es die Debatten, wie sie in Europa insgesamt geführt werden. Das ist die Frage, zwar ja zum Fiskalpakt, wissen, dass er ein Teil der Lösung ist, aber nicht die Lösung an sich. Da gibt es einen sehr starken Druck auf die Ergänzung eines Wachstumspakets durch ein Wachstumspaket, auch Diskussionen, Sofortprogramme gegen Jugendarbeitslosigkeit sind weitere Bausteine dabei. Und das Dritte ist natürlich auch, weil Sie gefragt haben, wie wir das insgesamt einschätzen und wie wir die Perspektive für Europa sehen. Ja, Europa hat zurzeit eine sehr, sehr kritische Phase durch, weil wir dafür sorgen müssen, glaube ich, dass die Menschen mitgehen, dass sie die Menschen diese Entscheidungen mittragen. Und wir sehen auch mit Sorgen in einigen europäischen Ländern, dass sich rechte oder nationalistische Kräfte erstarken in diesem Prozess, antieuropäische Kräfte auch Wähler gewinnen können. Das wollen und müssen wir vermeiden. Insofern wird die Frage sein, wie wir die Konzepte zusammenstellen, eine entscheidende sein. Dabei spielt das Thema Gerechtigkeit auch eine große Rolle. Die Frage, werden wir es gemeinsam schaffen, die Finanzmärkte mit in die Verantwortung zu nehmen für das, was sie ja nicht alleine, aber mit verursacht haben. Das heißt auch die Frage, in Deutschland wird sehr stark die Frage einer Finanztransaktionssteuer jetzt diskutiert, als eine der Möglichkeiten, den Hochgeschwindigkeitshandel zu dämpfen und auch Einnahmen zu generieren. Also nur damit Sie wissen, dass wir mehr mit diesem Fiskalpakt verbinden, dennoch steht er nicht in Frage. Das Zweite ist, dass wir Länder natürlich in der zweiten Kammer auch darauf achten müssen, dass die Schuldenbremse, die da für uns mit verbunden ist, gerecht zwischen Bund und Ländern verteilt wird. Aber das ist eine deutsche Debatte, die soll sie nicht belasten, soll sie nicht irre machen. Deutschland wird diese Verträge selbstverständlich auch ratifizieren, auch wenn es dann noch, vielleicht schaffen wir es vor den Sommerferien, vielleicht aber erst nach den Sommerferien. Also in diesem Sinne glaube ich, dass wir eine große Aufgabe haben, Ja zu Europa zu sagen, das ist wichtig, aber auch den Menschen eine Perspektive zu geben. Wir werden mit den jetzigen Instrumenten nicht Europa weiterbauen können, meines Erachtens. Ich glaube, wir brauchen Fortschritte auch, was die Währungs- und Wirtschaftsunion betrifft. Und wir brauchen auch Fortschritte in den demokratischen Spielregeln. Das ist das Pendant dazu, auch zu der Frage, dass das gerecht zugehen muss.
Direkt dazu noch unsere Vizepräsidentin und dann.
Sehr geehrter Herr Präsident, ich darf mich kurz vorstellen, welcher Partei ich bin. Mein Kollege Ausschussvorsitzender sagt, er ist in der CDU. Ich bin Mitglied der Regierungspartei, der SPD. Sie sprachen an die Zukunft der EU. Ich denke, wir müssen da natürlich sehr auch an die Bürgerinnen und Bürger denken. Und ich denke, es wird immer schwieriger, gerade in solchen Zeiten, die Europäische Union den Bürgerinnen und Bürgern nahe zu bringen. Denn inzwischen gibt es wirkliche Ängste, was ja auch verständlich ist. Es gibt ein Misstrauen, das zum Teil natürlich auch damit zusammenhängt, dass alles, was nicht so gut läuft, wird dann immer auf die EU geschoben. Alles, was dann gut läuft, haben die nationalen Regierungen gemacht. Von daher gibt es natürlich ein gewisses Misstrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und wie groß das ist, sehen wir ja oft bei den Wahlen. Und das ist meine Befürchtung, dass die nächsten Wahlen, die ja 2014 sind, dass wir da einen weiteren Rückgang der Wählerinnen und Wähler haben. Und ich denke, da müssen wir dringendst entgegenwirken. Wir haben in Rheinland-Pfalz, machen wir immer im Mai eine Europawoche, wo die Abgeordneten in die Schulen gehen. Und ich denke, da muss man unbedingt ansetzen, weil zumindest in Deutschland ist es so, dass viele Schülerinnen und Schüler wenig mit der Europäischen Union anfangen können oder mit Europa. Die sehen zwar, es gibt keine Grenzen mehr, wir haben den Euro, brauchen kein Geld mehr umzutauschen, aber so das Gefühl, wir sind Europäer, haben eigentlich die meisten nicht. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe als Politiker, dem entgegenzuwirken und da wirklich viel Aufklärungsarbeit zu betreiben. Denn es ist, wie Frau Ministerin sagte, zu befürchten, dass die Parteien am äußeren Spektrum, am äußeren Rand, die europafeindlich sind, Stimmen gewinnen werden, auch durch diese Euro-Krise, durch diese Finanzkrise, aber auch, weil viele Bürgerinnen und Bürger einfach zu wenig wissen. Und da müssen wir als Politiker ansetzen, wenn wir weiterhin, und ich denke, das wollen wir alle, sonst wären wir auch nicht in den Europaausschüssen des Landes oder der Länder. Wir wollen alle Europa und deshalb müssen wir unbedingt verstärkt für die Menschen da sein, sie aufklären und auch vielleicht die Medien einfach mehr dafür begeistern. Denn was ist eine gute Nachricht, wenn sie schlecht ist? Dann bringt sie Umsatz, sowohl in der Printpresse, es bringt Zuschauer im Fernsehen und ich denke auch die Medien müssten da verstärkt mitarbeiten, um Europa den Menschen näher zu bringen. Dankeschön.
Muito obrigado. Permita-me que concorde com esta observação última. Eu penso que é fundamental explicar aos cidadãos, também em países como a Alemanha e também em outros países do Norte, o que ganham com esta União Europeia e com a zona euro. Para que não se instale, não se afirme a ideia de que temos uma União desequilibrada e não se alimenta aquela versão que alguns média por vezes alimentam de que só uns é que ganham, é que recebem, só outros. Penso que, enfim, também na economia e numa série de outras dimensões que, é preciso explicar o que é que ambos os países temos a ganhar. Eu gostava só de informar que os portugueses se mantêm fortemente europeístas. Uma sondagem ontem dizia que 4 em cada 5 portugueses apoia o euro e a manutenção do euro. Não temos partidos extremistas anti-europeístas em Portugal, não temos com expressão relevante e temos conseguido manter um amplo consenso de apoio à aplicação do memorando de entendimento, que também tem contribuído para a manutenção da paz social. E esse amplo consenso, é preciso frisá-lo, tem sido também devido a uma postura do maior partido da oposição, que é o Partido Socialista, que tem tido aí uma atuação responsável, na sequência também de também ter assinado o memorando de entendimento. E justamente eu passava a palavra ao coordenador do Partido Socialista, maior partido da oposição na Comissão de Assuntos Europeus, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado. Começo por saudar esta delegação muito representativa do vosso Parlamento, do Estado da Renânia-Palatinato. Faço, de facto, parte do grupo de deputados, do grupo parlamentar do Partido Socialista nesta Assembleia. O Partido Socialista foi governo até junho do ano passado. Entretanto, houve eleições e depois foi substituído o governo do Partido Socialista por um governo de coligação entre o Partido Social Democrata e o CDS-PP, portanto, dois partidos do centro, centro-direita ou da direita. Eu queria aqui focar dois contextos e dois âmbitos. Um primeiro âmbito de natureza interna, da nossa política interna, a que dedicarei poucas palavras, e depois algumas referências à questão da política europeia ou da orientação europeia da política portuguesa. Em relação às questões internas, confirmo que o Partido Socialista tem, de uma forma geral, dado o seu consenso à aplicação do Morando da Troika, pelo menos aquilo que resulta originalmente desse Morando da Troika, uma vez que ele já foi em várias revisões alterado em algumas das suas medidas. portanto, tem havido basicamente um consenso em relação aos objetivos que pretendemos atingir, que entendemos que são objetivos nacionais. Tem havido, contudo, e queria aqui assinalar, e não posso deixar de o fazer como partido da oposição, tem havido, ultimamente, algumas divergências que se têm acentuado no que diz respeito a algumas medidas. Isso não tem afetado a ideia geral de consenso existente em torno da execução dos objetivos e das medidas que estão no memorando da Troika, mas não posso deixar de referir aqui que a nossa visão em relação ao consenso se tem tornado ligeiramente mais pessimista do que inicialmente. Entendemos que as dúvidas sobre as medidas que estão a ser implementadas e o seu impacto ao nível do tecido social português e do tecido económico português, essas dúvidas, pelo menos entre nós, se estão a acentuar e não temos a certeza que não deveria haver algumas retificações, designadamente em relação ao ritmo de execução e à intensidade de execução do memorando. Quero dizer que temos defendido, o Partido Socialista tem defendido, que em vez do período que nos está, nesta altura, definido no memorando da Troika, que deveria haver um retardamento da execução desse memorando, em pelo menos um ano. Por outro lado, também a intensidade de algumas medidas não nos convencem e, portanto, temos tido um debate intenso com o Governo nesse campo. Estas são as questões relacionadas com a política interna, portanto, em conclusão, o que eu queria dizer é que, de facto, esse consenso tem existido, mas não se pode dizer que seja um consenso total e nos últimos tempos tem havido algumas divergências que estão a acentuar-se. Em relação à Europa, em Portugal estão presentes aqui nesta mesa, estão presentes representantes dos três partidos que fazem parte do chamado arco europeu em Portugal. Tem havido também aí um grande consenso desde o início em relação às questões europeias e à política europeia desenvolvida por Portugal. Creio, contudo, que a leitura do momento atual da Europa não é totalmente coincidente. Existe consenso entre os partidos sobre a posição portuguesa na Europa, mas não existe uma leitura coincidente sobre o atual momento europeu. Nós, da parte do Partido Socialista, entendemos que houve, nos últimos anos, uma ruptura do equilíbrio que tinha feito a paz e a prosperidade da Europa nos 50 anos. Nos seus 50 ou mais de 50 anos que já leva. Ou seja, nós entendemos que a Europa foi construída na base de um equilíbrio entre os social-democratas e os cristãos-democratas, os liberais, os conservadores, agora também os verdes, em alguns países com muita importância política. Houve esse equilíbrio que permitiu fazer a Europa que nós tivemos. Esse equilíbrio foi rompido pelo facto de termos, nesta altura, uma visão excessivamente liberal ou neoliberal a governar a Europa. E nós gostaríamos, nós socialistas portugueses, gostaríamos de contribuir para o regresso ao equilíbrio, o equilíbrio virtuoso que fez a Europa da paz e a Europa da prosperidade. Para se atingir esse equilíbrio, nós temos defendido internamente que, para além das medidas de consolidação orçamental que apoiamos, e portanto aprovámos com o Governo o Pacto Orçamental, fomos o segundo país depois da Grécia a fazê-lo, apoiámos portanto o Pacto Orçamental, votámos favoravelmente, apoiamos as medidas de consolidação orçamental, mas entendemos que essas medidas de consolidação orçamental devem ser acompanhadas por medidas fortes, rigorosas, enérgicas, no sentido de uma agenda para o crescimento e para a criação de emprego. E por isso, votámos já nesta Assembleia da República, e com consenso com o PSD e com a CDS-PP, votámos nesta Assembleia da República uma resolução que contém um conjunto de medidas que defenderemos na Europa, entre as quais a existência de um ato adicional com força jurídica vinculativa que consagre medidas para o crescimento e medidas para a criação de emprego. Também aí existe consenso. Não há um consenso total em relação a algumas dessas medidas. E eu, já que estamos perante uma delegação alemã e o Governo português, tem seguido muitas posições alemãs em relação a alguns aspectos. Já que estamos perante uma delegação alemã, queria aqui também perguntar a vossa opinião em relação a dois temas que dividem os partidos portugueses do arco europeu. O primeiro tema é o tema dos eurobonds, um tema que está em discussão. O Partido Socialista tem defendido que deve haver alguma forma de mutualização da dívida, salientando, obviamente, que mutualização da dívida não significa que os outros Estados-membros paguem a dívida portuguesa, mas que haja apenas um maior equilíbrio no risco que os vários Estados-membros têm de enfrentar por estarem no mesmo espaço com uma moeda única. Portanto, a questão da mutualização da dívida tem-nos dividido internamente. O Partido Socialista tem defendido que haja alguma forma de mutualização da dívida, que pode ser uma forma mais conservadora. Se conhecerão certamente o livro verde da Comissão Europeia e sabem que existem formas de mutualização que implicam a solidariedade total entre os vários Estados-membros. Há outras fórmulas que não implicam essa solidariedade total, implicam apenas uma responsabilidade conjunta. E, portanto, aqui o Partido Socialista não insiste nas soluções mais radicais, como é óbvio, mas entende que deve haver alguma forma de mutualização da dívida, com a emissão designadamente de eurobonds ou com outra qualquer forma de concretizar. Em segundo lugar, temos também divergências internas em relação ao papel do Banco Central Europeu. O Partido Socialista tem defendido, o que não é o caso do Governo e dos partidos que o sustentam, tem defendido um reforço do papel do Banco Central Europeu, no sentido do Banco Central Europeu, colocando isto em termos simples, no sentido do Banco Central Europeu passar a ter funções mais similares, mais próximas da Reserva Federal Americana ou do Banco de Inglaterra ou de qualquer outro banco central. Portanto, uma maior intervenção, não apenas no combate à inflação ou às tensões inflacionistas, mas também no apoio à economia e na produção de políticas monetárias que possam apoiar aquilo que interessa em termos económicos. Eu gostava de, sei que esta delegação é uma delegação composta por vários partidos na Alemanha, sei também que existem certamente divergências entre esses vários partidos sobre estes temas, mas gostava de ouvir então o que é que pensam sobre isso.
Muito obrigado. Eu penso que é a altura de devolver a palavra e seguidamente teremos outra, ou, pelo menos mais uma intervenção, mas para já devolverei a palavra para comentários ou resposta. Muito obrigado.
Ich will versuchen, die meisten dieser Fragen zu beantworten, will aber auch danach Raum geben für andere Meinungen, weil wir haben ja auch das komplette Spektrum. Gerade bei diesen Fragen geht ja auch eine Linie durch Europa, angefeuert von den französischen Präsidentschaftswahlen, bei denen diskutiert wird, doch nun auch, nachdem wir stark gebremst haben bei den Schulden, indem wir eine zweite Seite etwas stärker fahren, jetzt nämlich ein Wachstumsprogramm. Die einen sagen Wachstumsprogramm und verstehen darunter Konjunkturprogramme im früheren Sinne, dass der Staat wieder etwas Geld gibt um bestimmte Dinge. Aber das bietet natürlich das Risiko dann, dass der Staat dieses Geld durch neue Schulden wieder macht und einen Widerspruch zum fiskalpolitischen Teil. Deshalb müssen wir nach Wegen suchen, Wachstumsanreize zu schaffen, ohne neue Schulden. Und das ist natürlich für die Politiker sehr viel schwieriger, wenn es nicht darum geht, den Haushalt einfach etwas auszuweiten an einer Stelle, sondern wenn wir gleichzeitig an anderer Stelle sparen müssen, wenn es also Wachstumsanreize durch Umschichten geht. Aber es gibt auch eine Reihe anderer Vorschläge, Entbürokratisierung, günstige Kredite für Unternehmen, Hilfen für Start-ups, haben wir hier in Lissabon gehört, da wird sehr stark darauf gesetzt, seitens der Kommune auch, und vor allem Bildungsanstrengungen. Also eine Reihe von Maßnahmen, die als Wachstumsprogramm insgesamt dienen können, aber nicht zu neuen Schulden führen. Da sehe ich eine Kompromisslinie, damit auch alle, die, denken wir an Hollande in Frankreich, die das versprochen haben, dann auch, ich sag mal, ihr Gesicht wahren und ein Kompromiss in dieser Ebene kann ich so ein bisschen erkennen, aber ich habe vor mir keine Glaskugel. Zu dem Thema Eurobonds, auch da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Früher war es ja so, nach Einführung des Euro haben plötzlich alle Länder, die bei dem Euro mitgemacht haben, niedrigere Zinsen bekommen, kamen also günstiger an Geld und das hat dazu geführt, dass sie mehr Schulden gemacht haben, weil das Geld günstig war. Wenn wir also Eurobonds einführen, so die eine Position, bietet das das Risiko, dass dann wieder neue Schulden gemacht werden. Zumindest ist das Risiko bei den Märkten, also bei den internationalen Geldgebern, irgendwo im Blut. Es kann also sein, dass das dann dazu führt, dass die gesamte Eurogruppe nach dem schlechtesten Schuldner bewertet wird. Die Chance, die manche sehen, ich fasse jetzt schon ein bisschen beide Positionen zusammen, ist, dass sich diejenigen, die im Moment hohe Zinsen zahlen müssen an den Kapitalmärkten, die Chance sehen, dass dann insgesamt vielleicht alle nach dem besten Schuldner, das sind Luxemburg, Deutschland, Österreich, ein, zwei, drei andere, nach den besten Schuldnern mit den Zinsen bewertet werden. Beides ist möglich und es ist auch eine dritte Möglichkeit, dass es eine Mittelposition gibt. In jedem Falle gibt es dabei Gewinner und Verlierer, wenn es eine mittlere Position gibt. Deswegen ist die offizielle Position der Bundesrepublik Deutschland keine Eurobonds, aber ich kann mir vorstellen, dass bei uns in der Delegation dazu nachher auch andere Meinungen gehört werden. Zur Frage von Ihnen, Herr Canos, wegen der Europäischen Zentralbank, die gestärkt werden soll. Das ist immer schwierig, das Primat der Politik dadurch einzugrenzen, dass man eine Unabhängigkeit der Bank schafft. Das kann im Positiven ausgehen, das kann aber auch dazu führen, dass die Zentralbank plötzlich eine ganz andere Politik macht, wie das die eigentliche Politik möchte, dass sie einen anderen Sparkurs fährt, mehr auf Stabilität achtet, vielleicht Wachstumsprogramme überhaupt nicht mag, weil die Währungshüter dann auch die Stabilität vielleicht stärker hüten. Und dann wird der Streit darüber sehr stark ausgetragen werden, welche Personen kommen an die Spitze dieser Bank. Und die Personen werden dann sozusagen schon zum Programm. Das wird dann sehr schwierig werden bei Neubesetzungen, weil damit dann schon Mehrheiten und Politik der Bank bestimmt werden. Ich bin da sehr skeptisch und neige dazu, das nicht der Bank zu übertragen, sondern die Politik muss diese Entscheidung schon auf europäischer Ebene abstimmen, in der Kommission, aber auch unter den Regierungen. Und da bin ich also skeptisch, aber es gibt vielleicht dazu auch unterschiedliche Meinungen. So, jetzt hat sich Staatsministerin Konrad gemeldet und ich nehme an, dass es dazu auch eine, ja, auch der Kollege Wichmann von der Partei Die Grünen werden ihre Positionen darstellen. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank auch für diese offenen Worte, die hier angesprochen worden sind. Zuerst einmal, natürlich gibt es bei uns auch hinter der vordergründigen Gemeinsamkeit auch zur europäischen Politik, zum Fiskalpakt, auch heftige innenpolitische Diskussionen. Es gibt natürlich die Forderung, und deswegen wird es auch kommen, das ist schon nicht mehr unsere Frage, dass man eben nicht nur sparen kann, sondern dass man auch Wachstumsimpulse setzen muss. Und Wachstumsimpulse sind nie nur Geld, sondern sind Strukturreformen, Förderung von Mobilität und alle Faktoren, die natürlich auch Arbeitsplätze können, wirtschaftliche Entwicklung. Und es gibt sicherlich auch die Notwendigkeit, dass der Staat und öffentliche Institutionen in die Lage versetzt werden, gerade in dieser Situation dort einzugreifen, wo die private Wirtschaft zurzeit nicht handlungsfähig ist. Oder sie dabei zu unterstützen, dass sie handlungsfähig wird. Und das ist der Sektor der Bildung und der Ausbildung und der Beschäftigung von jungen Menschen, wenn ich daran denke, dass sie fast auf 40% Jugendarbeitslosigkeit zugehen. In Griechenland sieht es noch schlimmer aus. Also insofern, selbstverständlich brauchen wir neben der Austerität, neben der Sanierung, die perspektivisch wirkt, auch eine Wachstumsstrategie. Die zweite ist jetzt, und das hängt damit zusammen, ist die Frage nach Eurobonds. Die Diskussion über Eurobonds wird in Deutschland immer fürchterlich verkürzt geführt, ich glaube auch auf der europäischen Ebene. Dahinter steckt ja eine ganz andere Frage, die aber wichtig ist und die beantwortet werden muss. Und darum geht es meines Erachtens auch bei dem nächsten Gipfel. Ich habe die Frage auch eben im Außenministerium gestellt. Das ist, wie versetzen wir die Länder wie Portugal, Spanien, Italien, Griechenland in die Lage, zu vertretbaren Zinsen sich am privaten Kapitalmarkt zu refinanzieren und wie auch die private Wirtschaft tatsächlich, wie kann sie ihre privaten Investitionen am Kapitalmarkt zu erträglichen und wettbewerbsfähigen Zinsen finanzieren? Das ist doch die zentrale Frage. Die haben wir aber nicht gelöst, obwohl sie seit über 2 Jahren ansteht. Sie steht seit über 2 Jahren an. Das heißt, erstens mal hängt damit zusammen die Schuldentragfähigkeit der einzelnen Länder, die ist nicht gelöst, meines Erachtens. Die zweite, dass nur Sparen die Situation in einigen Ländern ja noch verschlechtert hat, weil wir nicht parallel dazu die anderen Reformen so begleitet haben. Und das dritte ist natürlich, dass wir jetzt in eine Situation kommen, dass wir sie dringend beantworten müssen. Das heißt auch die Frage, sie stärker unabhängig zu machen von den Finanzmärkten, auch stärker unabhängig zu machen von Spekulationen. Und jetzt kommt die Frage, wie kommen wir dahin? Wir haben in Deutschland eine Empfehlung des Sachverständigenrates für Wirtschaftsfragen, die heißt, dass man einen Schuldentilgungsfonds einrichtet. Das ist ein Modell, von dem wir in Deutschland bei der Wiedervereinigung sehr profitiert haben. Das heißt, indem wir diese große Schuldenlast, auch das Zusammenbrechen der neuen Bundesländer und der Wirtschaft dort, in einen Fonds gepackt haben, den wir jetzt über zusätzliche Solidarzahlungen über 30 Jahre lang langsam wieder zurückführen. Das würde auch die Schuldentragfähigkeit sofort verändern, positiv. Und dann ist die Frage, und jetzt komme ich zum Thema Eurobonds, wie kriegen wir diese langfristigen Schulden, die wir in einem Schuldentilgungsfonds haben, zum Teil oder ganz gemeinschaftlich finanziert? Das ist die Frage. Ob das jetzt Eurobonds sind, wie man die intern verteilt, damit die letzte Verantwortung für die Schulden bei dem einzelnen Nationalstaat liegen, das kann man organisieren. Das wird die Klugheit sein, die Programme ausstrecken müssen. Sodass ich eher glaube, das Thema, was zuerst beantwortet werden muss, ist Schuldentilgungsfonds und dann, wie wir das gemeinschaftlich finanzieren. Die Rolle der EZB, ich teile Ihre Meinung, dass es perspektivisch klug wäre, wir hätten für eine gemeinsame Währung auch sowas wie eine gemeinsame Notenbank, die agieren kann wie die FED. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Wir dürfen nicht diese zweite Frage als erstes beantworten. Warum? Wir müssen zuerst dann aber auch bestimmte Grundfragen der Finanzen und der Ökonomien harmonisieren. Es kann nicht sein, dass die europäische EZB das kompensiert, was wir an, sage ich mal, gleicher Basis für die Besteuerung von Unternehmen und überhaupt nicht haben. Und dann machen wir noch Wettbewerb untereinander, was Unternehmensbesteuerung betrifft. Sodass diese ökonomische Harmonisierung, auch die Harmonisierung in wesentlichen Fragen der Besteuerung, die muss meines Erachtens vorher kommen, bevor wir so weit gehen, dass dann die EZB eine solch zentrale Rolle bekommen könnte. Also das wäre eine Diskussion. Die ist nicht ganz parteipolitisch, natürlich stark sozialdemokratisch gefärbt, aber nicht nur. Ich glaube, dass auch eine solche Diskussion bei uns in den Finanzmärkten kommt, der Schuldentilgungsfonds von einem Gremium, was eigentlich sehr konservativ bei uns eigentlich ausgerichtet ist und tut sich ja nicht sozialdemokratisch.
Ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich die Frau Ministerin hat schon vieles angesprochen. Ich würde gerne noch 2 Punkte ergänzen, von Seiten auch sozusagen meiner Partei, der Grünen. Wir haben natürlich eine große Diskussion. Sie haben diese Diskussion ja auch bereits mehrfach erwähnt. Ich glaube, das Entscheidende, auch mit einer Perspektive für die Zukunft Europas ist, dass wir zum einen Möglichkeiten schaffen müssen, und das ist unsere Meinung, tatsächlich auch zusätzliche Einnahmequellen zu generieren für Europa, für auch um Investitionsprogramme durchführen zu können. Denn keine Frage, wir können natürlich jetzt nicht sozusagen wieder auf Pump Investitionen herbeiführen, sondern wir müssen natürlich auch gucken, wie wir sie finanzieren. Deswegen glaube ich, muss man diese Diskussion um die Finanztransaktionssteuer oder andere zusätzliche Einnahmequellen immer auch direkt mitdenken. Ich glaube, und das ist eine Chance für Europa, wenn man sagt, selbstverständlich ist Stabilität, selbstverständlich ist Sparen ein wichtiger Baustein, ein wichtiger Aspekt, aber ein europäisches Investitionsprogramm in nachhaltige Mobilität, in Energienetze oder zusätzliche Investitionen in Energienetze, in Bildung auch tatsächlich europäisch mitzusteuern, um dort auch nochmal eine Perspektive für Europa und einfach auch nochmal den Menschen deutlich zu machen, dass Europa sie eben nicht alleine lässt. Europa oder Investitionen auch im Bereich des ländlichen Raumes, im Bereich der ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft. All das gibt, ich weiß, dass das natürlich eine große Aufgabe ist, aber wenn wir Europa wollen und wenn wir für Europa eine Perspektive schaffen wollen, dann müssen wir, glaube ich, auch tatsächlich deutlich machen, dass wir die Wichtigkeit auch von Investitionsprogrammen durchaus nachvollziehen, immer vor dem Hintergrund natürlich, dass wir dafür auch Mittel, jeder Nationalstaat, auch Mittel zur Verfügung stellen muss. Und dann ist möglicherweise auch im Rahmen des Budgets, im Rahmen des europäischen Budgets an der einen oder anderen Stelle ja auch Veränderungen geben muss. Aber auch da sind wir ja auf dem Weg, tatsächlich da auch Umschichtungen herbeizuführen. Ich glaube deswegen aber eine Perspektive auch für Europa, um Europa auch bei den Menschen wieder attraktiver zu machen. Deswegen braucht man ein solches Investitions- und Wachstumsprogramm.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma. Nós temos mais uma, para já, mais uma intervenção. Talvez passasse agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, deputado Serpa Oliva, que é deputado do CDS-PP, portanto, partido que neste momento participa, é um parceiro da coligação do governo com o PSD. E seguidamente, então, para a resposta, devolveria a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quer portugueses, quer do Parlamento da Renânia-Palatinado, saudá-los em nome do CDS Partido Popular, um partido de raiz democrata cristã, e que dizia-se que não havia, que o povo português era muito sossegado e muito calmo, mas pelos vistos alguém vem cantando e vem protestando, não sabemos exatamente porquê. De vez em quando também há alguém que canta e enfim, faz estas manifestações, e ainda bem que assim é. Mas reiterar aqui o que já foi dito por quem me antecedeu. Realmente somos um povo pacífico, somos realmente alguém que suporta o sofrimento, desde que com o sentido de que tudo irá melhorar, e na tentativa de realmente pagarmos uma dívida que tem sido, efetivamente, a nossa primeira condição durante este último ano de os dois partidos que atualmente sustentam o governo. Pensamos que não pode haver crescimento sem, efetivamente, ser paga a dívida e sem que a dívida esteja, no mínimo, controlada, e ela estava, efetivamente, completamente descontrolada, como sabem, no final da presidência do anterior governo. Eu, entretanto, tinha duas ou três questões para lhe expor, porque realmente, enfim, talvez tenha lido, não sei se é certo, que exportam cerca de 70% para a Europa, se calhar são números excessivos. E se efetivamente esta crise recessiva, que obviamente estas medidas provocam em todos os países, esta necessidade de pagamento da dívida, se já se reflete ou não na economia alemã. Isto é, se efetivamente o facto de nós estarmos a maioria dos países europeus em recessão tem efetivamente já reflexo na própria economia alemã com algum abrandamento da mesma. Outra das questões que queria colocar e gostaria de colocar era a questão da ratificação. Disseram que eram necessários 2/3 dos deputados do vosso Parlamento Central, do Bundestag, não é? Portanto, acham que é difícil, acham que vai haver dificuldades e já agora saber o porquê dessas dificuldades, isto é, quais são os partidos que são francamente contra a ratificação do tratado, se o quiserem dizer. Se não o quiserem dizer, estarão perfeitamente à vontade. Eu penso que não há, enfim, tantas divergências assim, porque continua um tema que é permanentemente em discussão, que é da parte do Partido Socialista, quando o Sr. Deputado Vitalino Canas disse relativamente à mutualização da dívida e da reforço do Banco Central Europeu. Obviamente nós sentimos que são medidas que deveriam ser tomadas, mas devem ser tomadas num espaço próprio, no tempo próprio, e quando as questões estiverem minimamente equilibradas e resolvidas. Portanto, nós também acreditamos na mutualização da dívida, entendemos é que neste momento não será efetivamente o momento mais oportuno para avançar com os eurobonds. A Renânia-Palatinado é o Estado, o maior Estado da Alemanha, salvo erro ou omissão, dos 16 Estados, e é o que mais exporta. Portanto, eu gostaria de saber também da vossa parte quais são as medidas de incentivo às pequenas e médias empresas que vos levam a esta posição ímpar no panorama nacional alemão e, se calhar, europeu. Isto é, também nós temos aqui uma terrível chaga, provavelmente a pior de todas, que é a questão do desemprego, que tem subido de forma absolutamente anormal, para mesmo para as previsões dos vários economistas. Gostaríamos de saber se no vosso Estado realmente como combatem esse flagelo e porquê umas tão baixas taxas de desemprego. Por último, e para não me alongar, gostaria de saber a visão de um Parlamento Regional sobre esta crise europeia e como é feito o vosso relacionamento com o Parlamento Federal, a nível de questões que eu considero extremamente importantes, como sejam a fiscalidade, a justiça e a educação. Isto é, se há uma relação simples, fácil, ou se há realmente uma relação com o vosso Parlamento Federal complexa e difícil, como eventualmente aqui às vezes parece existir uma relação difícil entre os vários países europeus e o Parlamento Europeu, Comissão Europeia, etc. Se a relação é simples e quais os motivos que a tornam, se calhar, mais simples, mais salutar e menos burocrática e mais fácil. Muito obrigado. De novo, renovo os meus cumprimentos em nome do CDS Partido Popular, desejando-lhes a melhor das estadias e acreditem que Portugal está no caminho certo, porque seguramente 90%, como o Sr. Presidente já disse, do povo português quer efetivamente continuar na Europa e anseia por uma Europa mais coesa, mais livre, mais fraterna e que realmente nos leva a todos, porque estou convencido que só todos é que lá chegaremos a uma prosperidade que esperemos seja o mais breve quanto possível. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu antes de devolver a palavra, o Sr. Deputado Vitalino Canas pediu-me para fazer uma breve intervenção, portanto, novamente, portanto, tem a palavra.
Sim, é uma, Sr. Presidente, muito obrigado. É uma breve intervenção apenas para dizer que houve um aspecto que o Sr. Deputado Serpa Oliva referiu que não é de todo consensual deste lado da mesa e não é partilhado pelo Partido Socialista, que é a ideia de que a dívida portuguesa estava descontrolada no final do governo anterior. A dívida portuguesa no final do governo anterior era menor do que é hoje, não estava descontrolada. A dívida portuguesa, aliás, não é das maiores dívidas na Europa. Existem outros países com dívidas maiores na Europa. O problema de Portugal no final de abril, maio do ano passado, era da dificuldade de financiamento devido à especulação dos mercados, terem tornado esse financiamento incomportável por causa do juro solicitado. Mas, insisto, a dívida portuguesa em 2012, já com este governo, é superior à dívida portuguesa que existia anteriormente e será superior em 2013 e será superior em 2014, continuará a aumentar. Portanto, não é um problema de descontrole da dívida portuguesa, é um problema de financiamento da economia portuguesa, que Portugal começou a não ser capaz de garantir. Isto não quer dizer que o Partido Socialista não entenda que a dívida não tenha de ser controlada, e teve a ser controlada, de facto, através das medidas que estão a ser aprovadas, entendemos que tem de ser controlada, agora não existe nenhum descontrole da dívida portuguesa, só na imaginação do Sr. Deputado do CDS-PP, que ainda veio para aqui fazer campanha eleitoral, é que esse descontrole existe.
Como veem, há divergências de diagnóstico, mas eu só queria frisar que, apesar dessas divergências, e com os matizes, com as dúvidas que foram aqui também já referidas pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, até agora tem havido, no essencial, penso que, embora com divergências e com as dúvidas que foram referidas como crescentes do maior partido da oposição, tem havido um ambiente de consenso. E apesar também de algumas manifestações isoladas, poderão hoje verificar na prática o exercício da liberdade de manifestação e de expressão em Portugal, como estamos a ouvir, enfim, mas apesar disso, isso não tem posto também em causa o consenso. Eu diria que mais de 80% do Parlamento tem apoiou o memorando de entendimento e tem apoiado, enfim, no essencial, com estes matizes e as dúvidas que foram referidas, enfim, mas não queria deixar de referir isso, isto no quadro das divergências e diferenças de diagnóstico e de análise que foram também patentes. E devolvia a palavra para comentários ou resposta.
Ja, das habe ich schon gemerkt, als Sie, Herr Oliver, gesprochen haben, dass dies den Herrn Canus richtig elektrisiert hat. Die Diskussion über die Schulden und wer hat die Schuld an den Schulden, die ist nicht nur bei Ihnen vorhanden, die kennen wir auch in unserem rheinland-pfälzischen Parlament, in unserem Kreis genauso führen. Wir haben auch eine hohe Sockelverschuldung und wir müssen diesen Weg, jetzt die Neuverschuldung abzusenken, konsequent gehen. Vielleicht ist das die Lehre aus der Vergangenheit. Wir haben deshalb in Rheinland-Pfalz gemeinsam vor 2 Jahren eine sogenannte Schuldenbremse beschlossen. Das heißt, die Neuverschuldung unseres Landes soll bis zum Jahr 2020 bei Null liegen. Wir haben nicht den großen Druck, den Portugal aufgrund der Märkte auch hat, dies so schnell zu schaffen, wie das in Portugal notwendig ist. Und natürlich, da hat er völlig recht, wird in den nächsten 1-2 Jahren noch einmal oder bis das Ziel erreicht ist, die Neuverschuldung stabil zu halten, unter Kontrolle zu halten, die Verschuldung auch Ihres Landes noch einmal zunehmen. Und insofern haben wir auch in den Gesprächen in den Ministerien diese Botschaft wohl verstanden, dass die Verschuldung dieses Jahr und nächstes Jahr nicht zurückgehen wird in Portugal. Das ist logisch. Sie haben vielleicht auch gemerkt, dass es in unseren Reihen nicht nur Streit oder unterschiedliche Positionen gibt, sondern auch sehr viel Konsens. Frau Staatsministerin hat erwähnt, dass bevor wir an Fragen wie Eurobonds und gemeinsame Europäische Zentralbank mit mehr Kompetenzen gehen, eine gemeinsame Wirtschaftspolitik und eine Harmonisierung des Steuersystems und der sonstigen Rahmenbedingungen brauchen. Und da herrscht, glaube ich, auch bei uns Konsens. Konsens haben wir auch in unseren Reihen, in unserem Ausschuss hinsichtlich der Finanztransaktionssteuer, die wir in unseren drei Parteien gerne hätten. Das Problem in diesem Fall sind die Länder Großbritannien, die Tschechen und europaweit die Partei der Liberalen. Überall, wo sie in den Regierungen mit dabei sind, wie auch in Deutschland, bremsen sie da etwas und sehen diese Steuer auf die Finanzmärkte nicht so gern. Vielleicht, und das wäre auch eine Kompromisslinie, muss man da mit einem Foot in the door starten und einfach mal einen kleinen Schritt in diese Richtung machen, bevor man das dann nach und nach ausbauen kann, damit die europäischen Finanzmärkte sich nicht alle nach London verlagern. Ja, wir haben in der Bundesrepublik, und das beantwortet die Frage, die der Herr Oliver gestellt hat, ein föderales System. Im Unterschied zu Portugal spielt, wenn es also darum geht, den Fiskalpakt umzusetzen und eine Schuldengrenze einzuführen, spielt die Verteilung. Wie viel davon muss der Bund, also die Zentralregierung, schaffen? Wie viel davon die Länder und noch einmal untereinander die Länder und wie viel die kommunale Ebene spielt eine zentrale Rolle? Und deswegen dauert bei uns die Diskussion etwas länger, die zwischen Bundesrat, der vertritt die 16 Bundesländer, und der Bundesregierung, dem Bundestag, stattfindet. Dazu kann dann Frau Staatsministerin Konrad über den Sachstand noch ein bisschen ergänzen. Und danach hat sich der Kollege Geis gemeldet, vielleicht auch mit einem anderen Thema. Okay, bitte schön, Frau Staatsministerin.
Ja, vielen Dank. Wenn das Parlament redet, soll die Regierung eigentlich eher sich zurückhalten. Das wollte ich eigentlich tun. Aber es gibt, glaube ich, viele Fragen, die ich, weil ich direkt in den Verhandlungen oder an den Verhandlungen beteiligt bin, vielleicht besser beantworten kann. Erstens, die Zweidrittelmehrheit ist in beiden Kammern notwendig. Das heißt, ich habe das vorhin erklärt, die Bundesregierung muss mit der Opposition verhandeln. Das ist schon lange klar. Deshalb stehen 4 Punkte im Mittelpunkt der Gespräche auf der Ebene des Bundestages: zwingend Ergänzungen ja zu einem Wachstumspaket. Zweitens ist ein Baustein, heißt Regulierung der Finanzmärkte und ja zu einer Finanztransaktionssteuer. Und der dritte Baustein heißt dann natürlich, ich werde jetzt nicht alle sagen, aber vor allen Dingen auch Klärung der Fragen mit den Ländern und zusammen mit den Ländern der Kommunen. Das ist ein Verhandlungspaket. Und wir im Bundesrat, also die Ländervertreter, unsere Finanzminister, verhandeln aktuell mit dem Bundesfinanzminister über die Auswirkungen des Fiskalpaktes mit seinen ganz dezidierten Regeln. Die gelten für Sie, die gelten aber genauso gut in Deutschland. Und die sind in Deutschland auch nicht leicht zu erfüllen. Wir sitzen nicht auf einem hohen Ross. Wir haben auch eine hohe Staatsverschuldung angehäuft. Bei uns haben allein die Kommunen 120 Milliarden Euro. Und wir müssen jetzt die Fragen, wie und wer muss denn die eigentlich stemmen? Die Länder? Hilft der Bund dabei? In welchem Verhältnis steht das? Und so weiter. Und diese Fragen werden und müssen vorher geklärt werden. Dazu kommt, dass wir eine Verfassung haben, die garantiert die Finanzhoheit der Länder und die garantiert die Selbstverwaltung der Kommunen. Und wir können den Vertrag nicht verfassungswidrig zustande kommen lassen. Dann kommt er nämlich nicht zustande, dann wird er beklagt beim Bundesverfassungsgericht und es wird einer solchen Klage Recht geben. Deswegen bin ich einfach im Verständnis, wir müssen uns einigen, aber der Einigungsdruck ist sehr groß. Zweiter Punkt, kleine mittelständische Unternehmen. Sie sind die Stütze, ich glaube, des Erfolgs, des wirtschaftlichen Erfolgs in Deutschland. Aber dazu kommt ganz viel. Dazu kommt auch, und da komme ich auf die Fragen, die vorhin gestellt worden sind, zurück. Wir haben in Deutschland einen starken öffentlichen Sektor. Dieser starke öffentliche Sektor ist immer dann in der Lage, wenn eine Krise da ist, eine Grundstruktur aufrechtzuerhalten an Investitionen. Wir haben deswegen eine gute Infrastruktur. Wir machen nicht alles selbst, Staat, sondern aber wir sind in der Lage, es dann zu machen oder einzuspringen, wenn die private Wirtschaft es nicht kann. 2008, 2009 waren wir sofort in der Lage, ein 10 Milliarden Konjunkturprogramm aufzulegen über 2 Jahre, die vor allen Dingen über öffentliche Investitionen gelaufen ist, in Zukunftsinfrastruktur, Gebäudesanierung, energetische Sanierung, Ausbau der Netze und, Umstellung des Energiesystems. Das waren die öffentlichen Investitionen und so haben wir quasi die Beschäftigung hochgehalten, auch damals in der Finanzmarktkrise. Und das dritte ist das Thema Bildung. Aber da sind Sie auch gut. Sie haben hervorragend ausgebildete junge Menschen. Also die Zahlen sind ja, sprechen ja für sich. Ganz, ganz viele, die Abschlüsse an den Hochschulen machen. Aber wir haben, glaube ich, auch eines begriffen. Es geht nicht nur darum, dass man Hochschulreife erreicht, das ist ein Thema, sondern dass wir auch mit der dualen Ausbildung, also Ausbildung sowohl in den Betrieben wie auch eine schulische Ausbildung, die ganz stark auch vom Mittelstand nachgefragt werden, und der Mittelstand ist bei uns sehr ausbildungsstark, dass diese Zusammenwirkung zwischen privater Wirtschaft und auch dem schulischen Bereich, dass der intensiv ist, und das ist eine enorme, enorme Stärke dabei. Ja, das sind so nur kleine Bausteine. Und dann kommt aber auch dazu, dass wir eine öffentliche Förderung haben. Wir haben öffentliche Förderbanken. In dem Moment, wo die Banken nicht mehr in der Lage sind, den Kreditbedarf des privaten Marktes zu gewährleisten, haben wir ein Riesenproblem. Warum haben wir in Deutschland in der Bankenkrise nicht einen Einbruch gehabt an Investitionen in diesem großen Maß? Weil die großen Banken, die die größten Probleme verursacht haben, nicht die Investitionsförderbanken waren. Das sind sie nur für ganz große Projekte. Und die großen Projekte sind bei uns auch eingebrochen in dieser Zeit. Aber die kleinen Projekte des Mittelstandes sind nicht eingebrochen. Jetzt fragen Sie, warum nicht? Die haben ganz andere Finanzierer. Das ist wieder ein halb öffentlicher Sektor. Wir haben mit den Sparkassen, mit den öffentlichen Sparkassen, die bei uns von den Kommunen auch die Gewährträger sind für diese Sparkassen, das sind die Förderbanken und die Finanzierungsbanken für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, ganz stark und überdurchschnittlich stark. Das heißt ganz einfach, wir hatten stabilisierende Faktoren gehabt, die es uns ermöglicht haben, in der Krise besser gegenzusteuern. Ich sage das auch in Richtung Europa. Wir haben vor dem Hintergrund, wenn sich neoliberale Kräfte, ich nenne es jetzt parteipolitisch unabhängig, es sind ja manchmal auch Ideologien, durchsetzen, dass man überall dort, wo der öffentliche Sektor stark ist oder wo er nur Gewährträger ist, wo er hinten dran steht, wo er die Letztverantwortung hat, das ist unser System, wir haben die Letztverantwortung, dass wenn wir das zerschlagen und alles privatisieren, haben sie in Krisen nie eine Infrastruktur, dass sie überhaupt gegensteuern können. Und das ist eine Politik, darüber, über diesen Weg müssen wir uns in Europa verständigen, sonst sind wir zum Schluss alle schwächer. Und wir diskutieren momentan, ich will das nicht ausweiten, ein paar Projekte in Europa. Auch das Thema Daseinsvorsorge, wo mir sehr Angst wird, wenn sich diese Pakete umsetzen, dann haben wir große Probleme, auch diesen Sektor in Deutschland stabil zu halten, der insbesondere von den Ländern und von den Kommunen getragen wird. Also so wenige.
Ja, unsere Gesprächszeit geht langsam dem Ende zu. Ich darf zum Schluss unserer Rednerliste dem Kollegen Geist das Wort geben, vielleicht mit einer Frage zu einem ganz anderen Thema.
Ihr müsst euch nicht distanzieren. Ich habe mich spontan gemeldet, natürlich wegen dieser Demonstration vor der Tür. Das würde mich schon interessieren, worum es da geht. Ich muss sagen, ich bin aufgewachsen in einer Generation, die politisch sozialisiert wurde, positiv durch die Revolution in Portugal. Wir waren ganz stolz, natürlich in unserer politischen Überzeugung, diese Revolution unterstützen zu können über unsere Partei, die Sozialistische, und unsere Friedrich-Ebert-Stiftung. Und insofern sind diese Laute für mich etwas Positives. Wir leben jetzt in einer anderen Situation, das ist mir klar, aber trotzdem finde ich, es ist ein gutes Zeichen für eine Demokratie, wenn demonstriert wird. Aber meine Kollegen haben eine andere Frage von mir erwartet. Ich bin der Vorsitzende des Kulturausschusses und der Vorsitzende des Bibliotheksverbandes. Wir sitzen jetzt wieder in einem schönen Raum. Gestern waren wir im Rathaus mit vielen Büchern, heute wieder viele Bücher. Mich würde interessieren, was ist das für ein Raum, was haben die Bücher für eine Bedeutung? Und ich finde es sehr schön, hier zu sein.
Die Frage nach diesem Raum vielleicht, ich weiß nicht, wer dazu von Ihrer Seite etwas sagen kann. Und dann haben Sie nochmal Gelegenheit, uns zu antworten, bevor wir dann zum Ende kommen müssen.
Esta sala era originariamente uma parte da biblioteca do Parlamento. Este Parlamento era um mosteiro, um convento beneditino, que no século XIX passou para as mãos do Estado e se tornou a sede das cortes portuguesas no século XIX e depois do Parlamento republicano no século XX. E aqui, normalmente, tradicionalmente, fazem-se aqui as reuniões da Comissão de Negócios Estrangeiros e também reuniões com delegações, por vezes numa sala também maior, que é a sala do Senado, mas é uma sala com já várias centenas de lugares e, portanto, excessivamente grande para a nossa reunião. Pensamos que era um local adequado para isso. Quanto à manifestação, eu gostava de dizer que, tanto quanto sei, é uma manifestação sindical, da maior central sindical, de protesto contra o programa de assistência, as medidas de austeridade, em geral contra o pacote de austeridade, mas gostava de referir também que esse pacote foi aprovado por 80% dos representantes dos portugueses no Parlamento. Não quero deixar de dizer isso. Em Portugal existe plena, total liberdade de manifestação e de expressão, sem violência. As manifestações têm decorrido sem violência, mesmo quando tem havido alguma greve geral, sem violência. E, portanto, nesse contexto, enfim, as pessoas manifestam as suas opiniões, mas funciona a regra da maioria, as regras democráticas típicas de uma sociedade democrática e liberal. Gostava também de dizer que também em Portugal o problema do sistema financeiro, do sistema bancário, se pôs. Ainda recentemente o governo aprovou um pacote de recapitalização dos bancos. Embora o sistema financeiro português, o sistema bancário, não tenha sido particularmente atingido por eventos específicos, como noutros países, e um dos desafios próximos está em reativar, restaurar o crédito à economia através do sistema bancário, que foi um pouco afetado nos últimos tempos. Penso que essa medida de recapitalização visou justamente dar condições para que as pequenas e médias empresas obtenham novamente o crédito que necessitam para nós contrariarmos a recessão e voltarmos a crescer. Por último, sobre a questão europeia, foram aqui tratadas muitas questões, numa discussão muito ampla. Eu gostava só de dizer que, também a meu ver, a prazo, digamos, no final da estrada ou numa etapa da estrada que nós temos de chegar, pelo menos a médio prazo, a crise da zona euro não se resolverá sem alguma garantia implícita ou expressa de mutualização. É a minha convicção. Compreendo que não possa ser já hoje, mas enquanto ela não existir, vai sempre haver forças nos mercados que vão explorar choques assimétricos, divergências de força das economias, mesmo de economias grandes. Estamos agora a falar da Espanha, depois podemos falar da Itália, ou até da França, não sabemos. E, portanto, eu compreendo que não seja para hoje, que é necessário medidas políticas, é necessário outro tipo de garantias, é necessário mais passos na integração, mas nós não podemos esquecer que, a meu ver, sem isso, não atingiremos, digamos, o momento de viragem que permitirá, de uma forma definitiva, resolver esses problemas, no fundo, no desenho, na concepção da zona euro, abriram margem e deram, digamos, abriram algumas fragilidades para este tipo de crises. Queria, por último, dizer que tenho aqui um presente para a delegação alemã, portanto, um pequeno livro aqui do Parlamento. Queria, no meio destas discussões sobre temas complexos e um pouco pesados, formular aqui a terminar um voto um pouco mais ligeiro. Falou de futebol no início da nossa conversa. Queria fazer o voto que Portugal e a Alemanha fossem os dois países que se qualificam para a segunda fase do Europeu de Futebol. E queria desejar-lhes uma boa estadia em Portugal. Ich wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt in Portugal. Muito obrigado.
Ja, Frau Cardoso, Herr Mota Pinto, ganz herzlichen Dank, nicht nur für dieses Geschenk, sondern für die Einladung hier ins Parlament. Wir hatten eine sehr gute Diskussion, auch sehr in die Tiefe gehend. Auch dank der hervorragenden Simultanübersetzung konnten wir mehr in diesen anderthalb Stunden besprechen als bei vorangegangenen Terminen. Es ist wie ein roter Faden durch die Diskussion der letzten Tage gegangen, dieses Sparprogramm, das Sie sich auferlegt haben. Und ein Gesprächspartner hat es so zusammengefasst: Durch dieses Sparprogramm hat sich Portugal aus der Schusslinie der Finanzmärkte gerettet. Und dieser soziale Friede, dieser Konsens mit über 80-90% der Bevölkerung, die diese unbequemen Maßnahmen und Sparen ist nun mal unbequem und hat, mitträgt, verdient also unseren vollen Respekt und deshalb sind wir auch hierher gekommen. Und wir würden uns sehr gerne weiter unterhalten, das ist von der Zeit her nicht möglich, aber wir möchten eine Einladung aussprechen, wenn es Ihnen möglich ist, nach Rheinland-Pfalz zu kommen, nach Mainz zu kommen, zu einem Gegenbesuch, dann können wir diese Diskussion gerne fortsetzen und uns dann vielleicht auch über den Fortschritt und die Entwicklung bis dahin vertiefend wieder unterhalten. Und natürlich haben wir zwei kleine Dekorationsstücke für den Schreibtisch als Andenken an dieses Gespräch. Eines für Sie, Frau Cardoso, eines für Sie, Herr Motapinto. Mit den Namen bitte ich um Nachsicht, wenn die Aussprache nicht so perfekt war. Und bedanken uns ganz herzlich.
Wir würden gerne ins Parlament bekommen.
Ganz herzlich für die Gastfreundschaft. Dankeschön. Ja, und noch eine Bitte, Frau Vizepräsidentin hat darum gebeten, wenn es möglich ist, noch einen Blick in Ihren Plenarsaal zu werfen, in das Heiligtum sozusagen Ihres Parlaments, dann wären wir sehr erfreut. Herzlichen Dank.